Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Das Intro heute mal wieder mit meinem Babyboy als Assistenten. Man hört ihn mal ein bisschen im Hintergrund. Er versucht mir gerade ein Fahrradlicht in den Mund zu stecken. Mein heutiger Gast ist Marianne, die uns von ihren ersten zwei Geburten und ihrer jetzigen dritten Schwangerschaft erzählt. Mariannes erstes Kind ist ganz unkompliziert in einem Geburtshaus zur Welt gekommen. In der zweiten Schwangerschaft hatte Marianne von Anfang an Blutungen und dann in der 20. Woche einen vorzeitigen Blasensprung. Bei 24+4 ist ihr Kind dann im Krankenhaus zur Welt gekommen und tragischerweise 4 Wochen nach der Geburt verstorben. Marianne ist jetzt mit dem dritten Kind schwanger und hatte eine Hausgeburt geplant, also eine H-Back, eine Hausgeburt nach Kaiserschnitt. Es ist jetzt Anfang März 2025, 2 Wochen nach dem Urteil gegen die Wiener Hausgeburtshebamme Margarete Warner, die nach einer abgebrochenen Hausgeburt der grob fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen worden ist. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, weil sie in Berufung gegangen ist. Aber seit dem Urteil gibt es keine Hebammen mehr in Österreich, die gerade Frauen mit einem Kaiserschnitt in der Vorgeschichte zu Hause begleiten bei Geburten, was natürlich ein großes Problem ist für die betroffenen Frauen wie Marianne. Und wenn du in Wien oder Umgebung wohnst und wenn dich das genauso empört und wütend macht wie Marianne und mich, dann kannst du am 8.3., am kommenden Samstag, zur 8M-Demo in Wien kommen. Wir haben einen Blog, wo wir unter dem Titel Justice for Births für Geburtsrechte aufstehen, einstehen, laut werden und auf die Straße gehen. Aber jetzt erst einmal die Geburtsgeschichten von Marianne. Hallo und herzlich willkommen, Marianne. Schön, dass du uns heute von deinen zwei bisherigen Geburten erzählst und von deiner aktuellen Schwangerschaft.
Genau, schön da zu sein.
Magst du dich kurz vorstellen, Marianne? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Genau, ich bin die Marianne. Ich habe jetzt im Juweliergeschäft gearbeitet, vorher in der Apotheke. Habe 2 Kinder, bin mit dem dritten schwanger, wohne mit meinem Ehemann in Niederösterreich. Genau, der Kleine ist 4, die zweite ist verstorben.
Genau, deine zweite ist ein Sternenkind. Da reden wir dann natürlich gleich auch ein bisschen drüber. Ich sehe jetzt schon, es ist ein emotionales Thema für dich und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du trotz der Emotionalität heute mit mir sprichst. Meine allererste Frage ist ja immer, was weißt du über deine eigene Geburt? Wie bist du in diese Welt geboren worden?
Genau, also ich habe 2 Geschwister noch und meine Mama war eigentlich bei allen 3 Kindern über den Termin drüber, hat einen Privatarzt gehabt, hat einleiten lassen, war auch im Privatspital und hat auch mit dem Privatarzt dann quasi uns auf die Welt gebracht. War bei mir eine schnelle Spontangeburt ohne irgendwelche Komplikationen, aber ich glaube eben bei allen 3 eingeleitet, bei allen 3 super schnell. Genau.
Okay, spannend. Ja. Deine erste Schwangerschaft mit deinem Sohn, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Nein, das war alles geplant. Länger gedauert. Eigentlich war ich beim zweiten Zyklus schwanger. Es hat sich einfach nur, hat lang gedauert, bis sich der Zyklus eingependelt hat nach dem Pille-Absetzen. Also lange war jetzt auch ein, ich habe vor der Hochzeit abgesetzt gehabt, also es hat ein Jahr ungefähr gedauert. Aber eigentlich der zweite normale Zyklus hat dann schon eingeschlagen gehabt, genau.
Wie war das dann für dich, als du den positiven Schwangerschaftstest in den Händen gehalten hast? Warst du überrascht, dass es dann so schnell ging, nachdem es so lange gedauert hat mit dem Zyklus?
Gar nicht unbedingt. Man hat es dann eh irgendwie mitgekriegt, weil es alles irgendwie komisch war. Und deswegen, ich war auch auf Urlaub in Deutschland und habe mir dann dort, wo wir shoppen waren, spontan einen Test gekauft gehabt und habe dann bei der Familie in Deutschland den Urlaub getestet. Genau. Aber wir hatten uns vorher auch schon alles informiert. Wir waren 2019 schon im Geburtshaus informieren und anschauen, weil wir gesagt haben, da wollen wir hin. Und quasi ein Jahr später, wo ich dann schwanger war, habe ich dann auch gleich schreiben können. Ich glaube, innerhalb von 4 Wochen eben, ich hätte gerne einen Termin bei euch. Ich würde mich gerne anmelden. Das war vorher schon alles, genau, abgeklärt.
Wow, das ist voll selten bei Erstgebärenden, dass die schon so gut informiert sind. Das ist öfter bei den Zweitgebärenden, Drittgebärenden, die sich dann einfach schon vorher viel informiert haben und genau wissen. Das heißt, du bist total informiert da reingestartet. Du hast gleich die Hebammen informiert. Wir sind ja in Österreich. Das heißt, wir haben durch den Mutter-Kind-Pass diese geteilte Vorsorge. Bist du also auch zusätzlich zu den Terminen bei den Hebammen dann zu deinem Arzt, deiner Ärztin gegangen?
Genau, ich war auch bei meiner Frauenärztin, die... Da werde ich eben nachher nochmal was erzählen, aber das war eher ja alles abgehakelt, was im Mutter-Kind-Pass steht, aufgeklärt, nichts. Ich habe mir auch den Zuckertest eigentlich selber raussuchen müssen, wann der ist. Weil wenn ich dann nicht angerufen hätte und gesagt hätte, ich brauche die Überweisung für den Zuckertest, ja, war es sich wahrscheinlich nicht ausgegangen mit dem Termin. Das war sehr spannend. Nämlich auch bei der ersten Schwangerschaft, also Aufklärung war dann nicht wirklich vorhanden.
Interessant. Wie ging es dir denn grundsätzlich in der Schwangerschaft körperlich?
Ja, eigentlich gar keine Probleme. Also da war alles okay. Ich habe dann irgendwann starke Symphysenschmerzen gehabt Richtung Ende, auch von den Mutterbändern her. Aber das hat dann auch, glaube ich, wieder, ich weiß nicht, das sagt man, ich glaube, es hört dann in der 29., 30. oder gibt es irgendwie einen Zeitraum, bis wohin das geht. Und bis dahin hat es auch gedauert gehabt und gegen Ende war es dann wieder okay. Also es war eigentlich nie irgendein Problem jetzt in der Hinsicht. Genau.
Ja, und du warst ja in einem Geburtshaus. Ich vermute, du hattest dann ein Team von verschiedenen Hebammen, die du kennengelernt hast.
Genau.
Und du wusstest, wenn dann die Geburt losgeht, werde ich halt eine von den Hebammen haben. Hattest du eine Hebamme, wo du gehofft hast, ich hoffe, dass die gerade Schicht hat, wenn ich
unterwegs bin? Ja, hatte ich tatsächlich so, schon, aber es hat dann, es war dann anders. Es war auch bei mir, weil ich doch weiter weg bin, hat es noch geheißen, dass sie, weil normalerweise kommen sie ja vorher nach Hause und begleiten noch und dann fährt man gemeinsam. Nachdem ich weiter weg bin, war das dann auch nicht so. Und es ist auch alles relativ schnell gegangen. Deswegen bin ich dann noch alleine halt mit meinem Mann ins Geburtshaus gedüst.
Genau. Okay. Du hattest schon angesprochen, deine Mutter ist immer über Termin gegangen mit allen drei Kindern. Wann geht bei dir die Geburt los?
Ja, ich war im Prinzip auch 12 Tage drüber. Wir haben dann eine Apple-Lösung gemacht. Und dann hat, also in der Früh. Und dann hat auch am Abend, dann haben dann die Wehen gestartet. Genau.
Und also, ging es dann auch recht schnell, wie bei deiner Mutter?
Es war sehr schnell. Also um 19:30 haben, glaube ich, die Wehen angefangen. Ich bin dann um 21 Uhr habe ich dann nochmal bei der Hebamme angerufen und gesagt, ich würde jetzt gern starten, weil sonst mit der Autofahrt, die länger dauert, wird es, glaube ich, nicht mehr lustig. Dann waren wir, glaube ich, um 9:45 im Geburtshaus. Und um 23.50 Uhr ist er dann auf die Welt gekommen. Ich hatte zwar eigentlich den 13. April angepeilt, ich weiß zwar nicht warum. Er wollte unbedingt eine ungerade Zahl haben. Ja, das ging sich nicht mehr aus. Ja.
Wow, echt schnell für eine Erstgebärende. Wie war das für dich, diese schnelle Geburt? Hast du das Gefühl, du konntest gut mitgehen oder war es dann doch ein bisschen schnell und überfordernd?
Ja, es war eigentlich okay. Ich habe nur am Anfang was ganz was anderes erwartet, weil alle so erzählt haben, ja, und sie haben noch die Wehen und dann gehen sie noch spazieren oder legen sich ins Bett und schlafen nochmal. Ich war gleich von Anfang waren die Wehen eigentlich so alle 6 Minuten. Und ich war so, okay, ich kann weder stehen, gehen noch gemütlich liegen. Ich kann gerade irgendwie gar nichts angenehm machen. Wie machen das andere Leute? Und nachdem es dann so schnell gegangen ist, war dann auch klar, okay, dass du halt mit, weil du nicht alle 6 Minuten Wehen startest, ist halt jetzt auch nicht so unbedingt das Normale. Ne? Genau.
Lustig, dass du sagst, ich bin ja auch bei beiden meinen Geburten, fingen die Wehen wirklich in so einem 5 Minuten Abstand ungefähr an. Also ganz kurz, vielleicht halbe Stunde, Stunde, wo sie ein bisschen länger waren und dann, nur leider waren meine Geburten sehr lang beide und nicht so schnell.
Ja,
aber ja,
okay.
ich kenne das auch und ich habe auch immer gedacht, ach, das ist so schön, wenn man dann noch in Ruhe was vorbereitet, vielleicht noch einen Kuchen backt oder irgendwas macht. Das ging gar nicht.
Ja, mein Mann war dann auch so, oh, die Kamera, und weißt du, wo die Sachen für die Kamera sind und die müsste ich noch aufladen und weißt du, wo die SD-Karte? Und ich so, das interessiert mich gerade wirklich gar nicht. Ich kann gerade nicht, bitte. War genug Zeit, wir sind 12 Tage drüber. Wenn es jetzt nicht ist, dann wird es sich nicht mehr ausgehen, wenn du nicht weißt, wo die Sachen sind. Genau.
Ja, als er dann im Geburtshaus kam, warst du im Pool oder auf dem Bett?
Genau, im Pool. Aber da habe ich auch, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, um reinzukommen, weil mir so warm war und ich noch nicht bereit war, in ein warmes Wasser reinzugehen. Aber ich bin dann im Prinzip eigentlich die ganze Zeit im Pool gesessen. Dazwischen war dann so, oh, möchtest du eine Steißmassage haben? Und ich gesagt, ja, wäre schon nett. Ja, dann müsstest du dich bewegen. Und ich habe gesagt, naja, dann bleibe ich sitzen. Dann lass mal das einfach bleiben. Ich bin einfach wirklich in der Badewanne gesessen, bin sitzen geblieben und irgendwann kam er dann. Genau.
Hast du ihn dann gleich zu dir nehmen können oder hat eine der Hebammen ihn aufgefangen und dir gegeben?
Die Hebamme hat ihn aufgefangen und mir ihn dann gegeben gehabt, genau.
Ja. Wie lange wart ihr dann noch im Geburtshaus, bevor ihr nach Hause gefahren seid und wie hat es mit dem Stillen geklappt?
Also wir waren bis um 3 in der Früh, sind wir nach Hause, also wir waren 3 Stunden dort. Stillen hat eigentlich gut geklappt gehabt, genau, also war eigentlich alles angenehm. Hunger hatte ich überhaupt keinen, aber das irgendwann habe ich dann doch was gegessen, was auch dann super wichtig war, weil permanent iss was, trink was, also ich will nicht. Auch während der Geburt war es, ich habe ein halbes Stück Traumzucker liegen gehabt und mir dachte, allein beim Anschauen, da sagst nein, einfach nur nein. Genau, da habe ich auch nur, glaube ich, einen Saft getrunken gehabt, aber genau.
Wie war dann das Wochenbett? Du hast schon erwähnt, du wohnst einfach ein bisschen weiter weg vom Geburtshaus. Sind dann die Hebammen gekommen zu dir nach Hause ins Wochenbett? Wie war da die Betreuung?
Wochenbett habe ich dann tatsächlich eine andere Hebamme gehabt. Das war auch ein bisschen konfus. Es war keine Rückbildung, es war eigentlich gar nichts. Es war halt nur Baby schauen und dann war es das auch schon wieder. Also das habe ich jetzt auch dann eine andere Hebamme für nachher, weil ich gesagt habe, das ja, war okay, aber jetzt nicht das, was ich mir irgendwie erwartet hätte unbedingt. Ja, aber sonst, ich bin wirklich die erste Woche nur gelegen und ich glaube, es ging auch nicht. Es war das Aufstehen mühsam. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass alles an Organen halt, sobald ich aufstehe, irgendwie alles runterrutscht und halt nicht dort ist, wo es ist und auch auf der Lunge irgendwie so einen Druck gehabt. Genau. Mein Mann hat auch die erste Woche lang eben Baby versorgt und alles gemacht und gewickelt. Ich habe dann, glaube ich, erst wirklich nach einer Woche oder den ersten 5 Tagen den Kleinen gewickelt. Ja.
Ja, ich würde dann gerne zu deiner zweiten Schwangerschaft übergehen. Wie alt war dein Großer, als du wieder schwanger geworden bist?
Da habe ich eigentlich gehofft, dass wir also schneller quasi anschließen. Ich habe ein Jahr lang habe ich gebraucht, bis die Regel wieder gekommen ist. Und dann hat es noch einmal sehr lange gebraucht, weil ich habe dann Zyklen von 30, 40 Tagen gehabt. Da hat es dann sehr lange gedauert, bis ich der Zyklus eingespielt habe. Und dann war ich auch wieder beim zweiten oder dritten Zyklus, der dann okay war, schwanger. Das heißt, da war er dann 1,5.
Wie lange hast du gestillt?
Genau. Bis er 2 war. Okay, also ich habe noch weiter gestillt. Also ich habe gestillt noch in der Zeit, wo ich schwanger geworden bin.
Ja. Genau. Ja, weil das ist natürlich auch, hat natürlich auch einen Einfluss auf den Zyklus und kann dann manchmal etwas länger dauern, als man sich.
Aber im Prinzip, wenn man es sich anschaut, bin ich auch wieder schnell schwanger geworden, weil ja sobald der Zyklus okay war, hat es eh schon wieder funktioniert gehabt. Es war einfach nur, bis sich das wieder einpendelt, hat halt gedauert. Aber ja, so ist es halt.
Ja.
Genau.
Hast du dich sofort wieder im Geburtshaus angemeldet für die zweite Schwangerschaft?
Ja, ich habe, glaube ich, also ich habe wirklich, sobald ich den Schwangerschaftstest dann, glaube ich, gehabt habe, auch gleich angerufen gehabt, mehr oder weniger. Also genau, das war so das Erste, was ich dann gemacht habe, meinem Mann sagen und im Geburtshaus wieder anmelden. Genau.
Wie verlief dann diese zweite Schwangerschaft?
Genau. Ja, war eigentlich von Anfang an schwierig. Ich habe gleich in der 5. Woche dann mit Blutungen gestartet. Ich habe auch tatsächlich nicht geglaubt, dass ich schwanger bin. Ich habe so einen, die Daisy verwendet, so einen Zykluscomputer. Und der hat mir dann angezeigt, dass da geht die Kurve dann quasi nicht runter, wenn man schwanger ist. Und das hatte ich, obwohl ich die Regel bekommen habe oder eine Woche lang starke Blutungen hatte, was ich als Regel beschlossen hatte, war es aber anscheinend schon nicht mehr. Ja, in der 5. Woche hat es dann schon mit Blutungen gestartet. Da haben sie dann auch ein Hämatom festgestellt. Ja, ab der 9. Woche dann auch Krämpfe. Es war eigentlich immer nur, oh mein, ein Hämatom ist da und Ding. Dann hat mich auch die Frauenärztin eigentlich jedes Mal nur, wenn ich bei ihr war, ins Spital geschickt, weil das Hämatom wird halt nicht kleiner. Im Spital können sie nichts machen. Im Spital sagen sie dann nur, warum werden sie hergeschickt? Wir können außer Bettruhe auch nichts machen. Aber man sagt natürlich auch nicht, okay, die Frauenärztin schickt mich ins Spital, ich fahre nicht. Ist halt auch schwierig, auch wenn ich selber gewusst habe, dass man nichts machen kann. Ja, und ich habe dann eigentlich ab der, weiß ich nicht, 7. Woche Bettruhe gehabt. Was natürlich mit einem 1,5-Jährigen zu Hause ganz klasse ist. Ja.
Ja, und wie ging es dann weiter?
Ja, betreuungstechnisch war es einmal prinzipiell schwierig. Ich hätte arbeiten gehen müssen 3 Monate. Jetzt habe ich dann überlegt, was ich mit dem Kind mache, ob ich das in Betreuung gebe. Das geht aber natürlich wieder nicht, wenn man zu Hause ist. Also habe ich da überlegen müssen, behalte ich meinen Job, gehe ich nicht den Job? Da hatte ich die Bettruhe noch nicht. Im Endeffekt, ja, ich habe mich dann eine Woche im Krankenhaus aufnehmen lassen, einfach nur, damit ich zur Ruhe komme, weil mein Mann auch jeden Tag arbeiten war und das irgendwie nicht ganz so, wenn nicht angekommen ist, dass man halt Bettruhe mit einem 1,5-Jährigen halt schwierig ist. Und egal, was ich, sobald ich Wäsche genommen, abgenommen habe, einkaufen war, es hat sofort geblutet. Genau. Im Krankenhaus wollten sie mich eigentlich auch gleich wieder rausschmeißen, weil sie gemeint haben, ja, sie haben ja eh keine Blutungen. Sag ich, ja, da bin ich auch nicht da, deswegen, ich bin da für die Bettruhe. Da war ich dann eine Woche. Da hat es mich dann aber auch psychisch ein bisschen, das Hämatom ist in dieser einen Woche Bettruhe, wo ich nur im Spital gelegen bin, noch größer geworden. Also wir waren dann bei 3x5 cm. Genau. Dann haben auch permanent Krämpfe angefangen. Das habe ich zwar ein paar Mal bei der Frauenärztin angesprochen, das ist aber immer dezent ignoriert worden, also einfach gar nicht beantwortet worden, ob das, weil ich habe dann gefragt, ob das Übungswehen sein können oder was das ist. Und es war aber irgendwie fast schmerzhafter als eine Wehe. Es hat sich halt komplett kontrahiert und das aber 5 Minuten angehalten. Also es hat sich einfach nur komplett verkrampft und nicht losgelassen dann wieder. Aber das ist ignoriert worden. Es hat auch keiner gewusst bis zum Ende nicht, wo das herkommt. Dann, ja, 19. Woche ist dann, oder 20. Woche ist dann das Hämatom abgegangen. Bis dahin hatte ich eigentlich Bettruhe dann.
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn so ein Hämatom abgeht?
Das ist wirklich so ein großes Quagel, was man halt dann im Klo findet. Genau, also einfach nochmal eine stärkere Blutung.
War das schmerzhaft oder?
Eigentlich nicht. Ich habe in der Nacht auch wieder Krämpfe gehabt und bin aufs Klo gegangen. Es ist halt, man hat halt gesehen, dass das Hämatom jetzt abgegangen ist. Beziehungsweise ich bin halt am nächsten Tag dann auch schauen gegangen bei zur Frauenärztin, was da halt jetzt, ob es jetzt weg ist oder nicht.
Okay, und war das dann erstmal ein gutes Zeichen, dass das abgegangen ist? Oder?
Ja, es war jetzt halt einmal, es war jetzt weg. Also es war schon so, man hat gesagt, okay, dann kann man auch dann eine Woche noch ruhig sein. Sie hat auch gemeint gehabt, es kann halt noch nachbluten, das ist auch alles normal. Und eine Woche noch Ruhe und dann kann man halt wieder starten. Wo ich endlich so war, okay, es ist halt Frühling. Ich bin eigentlich, jetzt will ich nicht mehr rausgegangen außer Haus. Ich liege seit Wochen nur daheim mit dem Kind. Und war da eigentlich ziemlich motiviert. Dann war ich auch tatsächlich die Woche drauf am Dienstag Blumen einkaufen und zum ersten Mal wieder Lebensmittel einkaufen seit Wochen. Und habe am Nachmittag das Organscreening gehabt. Ja, und beim Organscreening hat es dann geheißen, es ist kein Fruchtwasser da. Genau. Und dann bin ich wieder im Spital gelandet. Ich habe am Sonntag vorher noch einmal Blut verloren gehabt, was anscheinend auch der Blasensprung gewesen ist. Nur nachdem die Frauenärztin mir gesagt hatte, es kann sein, dass nochmal Blut abgeht, war das halt, es war nicht mehr Blut oder Wasser als vorher. Und nachdem es blutig war, hat noch nicht, war es jetzt auch nicht klar, ist das Fruchtwasser oder nicht. Und ich dachte, okay, ist nochmal halt einfach Blut abgegangen. War aber halt dann schon die Fruchtblase, die sich am Sonntag verabschiedet hat. Und am Dienstag habe ich dann das Organscreening gehabt, wo er mir das mitgeteilt hat.
Das heißt, du warst da in der 20. Schwangerschaftswoche?
Da war ich 21.0 mit dem Organscreening, genau.
Okay. Ich vermute, du bist dann sofort stationär aufgenommen worden?
Genau, bin ich auch 1:1 ins Spital gefahren.
Ja. Genau, und du warst ja dann, obwohl du
nicht... Ich war dann bis zum Ende im Spital.
Genau, du warst dann in Wien im Spital im AKH, weil die Spezialisten sind für solche Fälle.
Genau, so ist es.
Ja, wie ging es weiter im Krankenhaus?
Da war jetzt nochmal der Punkt, auch sie hat... Also meine Frauenärztin hat seit Corona nicht mehr erlaubt, dass der Mann einen Ultraschall sieht. Er hat bei meinem Sohn keinen Ultraschall gesehen gehabt, keinen einzigen. Und sie wollte das nicht mehr machen. Das heißt, wir haben auch eigentlich beim Organscreening erst erfahren, dass es ein Mädchen wird. War auch für meinen Mann, glaube ich, schwierig, quasi seinen ersten Ultraschall zu haben, wo man halt dann sagt, okay, wir fahren ins Spital direkt. Genau. Ja, die Aufnahme war dann... Zuerst in Niederösterreich noch, wo sie aber eigentlich gesagt haben, okay, die Woche können wir eh nichts machen. Und AKH überstellen macht noch keinen Sinn. Weil das AKH auch erst ab der 22. Woche halt was machen kann. Ich war in der 21. In dem Spital in Niederösterreich habe ich doch einen ganz tollen Arzt gehabt, den ich vorher schon hatte und Gott sei Dank deswegen mit ihm klargekommen bin. Aber der hat mir dann bei der Aufnahme quasi gleich mitgeteilt, das Kind wird eh nicht überleben. er braucht mich jetzt nicht lang aufnehmen, quasi im Spital, es wird ihn nicht lang dauern und das Kind wird sich verabschieden. Und mit dem bin ich ehrlich, also den Arzt hatte ich vorher schon, wo er mich blöd angegangen ist, warum ich überhaupt ins Spital komme, wo ich auch gesagt habe, ich habe die Überweisung von der Frauenärztin, kein Mensch geht freiwillig ins Spital, aus Spaß. Deswegen habe ich ihn da halbwegs ignorieren können. Genau. Ja. Es war eine Woche Spital, was auch super mühsam war, weil ich nicht auf der Hebammenstation war. Also ich war nicht auf der Geburtenstation unten, wo Hebammen zur Verfügung waren, sondern auf der Gynäkologie und Operation, wo ich auch eine Dame aus der Geriatrie neben mir liegen hatte, die gar nichts konnte, weder essen, trinken noch drücken auf der Glocke, wo ich dann teilweise an der Nacht dafür zuständig war, für die Dame zu drücken, was dann nochmal jetzt psychische Belastung halt irgendwie dazu war. Genau, die Hebammen waren eh total lieb, die dort waren. Aber auch gemeint, ich kann mich melden, wenn ich was brauche. Aber die Information ist an sie nicht weitergegeben worden. Das heißt, ich habe dann einmal gebeten gehabt, dass halt wer kommt von unten, aber das dürfte halt einfach nicht weitergegeben worden sein von den Krankenschwestern auf der Station. Genau. Ja, und dann eine Woche später haben sie mich halt ins AKH dann überstellt. Genau.
Und wie war die Prognose dort? Haben Sie dort auch gesagt, okay, das Kind wird nicht überleben? Oder was war dann der Plan?
Im Endeffekt ist es nur darum gegangen, wie lange sie halt drin bleibt. Also es war, ich habe Antibiose bekommen gehabt, es ist jeden Tag, zweiten Tag Blut abgenommen worden, um zu schauen, eben, ob Entzündungen da sind. Es war auch ein bisschen konfus, weil es hat jeder was anderes gesagt. Der eine Arzt hat gesagt, okay, wir können sofort die Lungenreife machen. Das ist dafür, dass einfach die Lunge mit Cortison vorbereitet wird, dass sie sich einfach ein bisschen schnell entwickeln kann. Der Nächste hat dann wieder gesagt, nein, das geht jetzt noch nicht, da müssen wir noch warten. Also es war, wo ich gesagt habe, Leute, mir ist es komplett wurscht. Weil es immer so, na, wenn sie unbedingt jetzt wollen, können wir es schon. Mir ist es egal, aber wenn man der eine Arzt sagt, es geht heute schon und der andere Arzt sagt, wir müssen noch eine Woche warten, ist es einfach schwierig für mich, wo ich keine Ahnung habe.
Also, ja, vielleicht nochmal auch für den Kontext, für diejenigen, die jetzt zuhören. Kinder können ab der 23. Woche außerhalb des Mutterleibes überleben, beziehungsweise können ist da vielleicht ein großes Wort. Es gibt Kinder, die ab der 23. Woche, als sie geboren worden sind, überlebt haben. Aber natürlich jede Woche, jeder Tag zählt.
Genau, ja. Also ich habe dann 22 plus 5 die erste Lungenreife bekommen. Also quasi nach 5 Tagen, wo ich dann im AKH war. Weil das dann der früheste Tag war, wo sie gemeint haben, das würden sie halt machen. Ja, und sonst war es halt weiterhin testen. Es war die erste Woche halt einfach nur, also die ersten paar Wochen bis zur Lungenreife oder sogar bis zur 23. Woche ist halt nichts getestet worden. Ich habe weiterhin Krämpfe gehabt. Bei jedem Krampf auch eigentlich ziemlich viel Blut abgegangen. Da war es ihnen aber komplett wurscht. Und dann, sobald es geheißen hat, eben ab der 23. Woche ist eben dieses überlebensfähig, sind sie mir dann jeden Tag am Senkel gegangen mit ihren EKGs. Also mit dem, nicht EKG, sondern
CTG.
Danke. Genau, da hat es dann jeden Tag in der Früh CTG geheißen. Dann hat es, sobald ich Krämpfe gehabt habe, CTG geheißen, was dann doch ein paar Mal am Tag war. Das heißt, ich war dann öfter am Tag die halbe Stunde angeschlossen. Wie ich auch gesagt habe, Leute, gestern hat es euch nicht interessiert, weil wir waren 22 plus 6 und jetzt plötzlich ist es 23 plus 0 und plötzlich wird dann das Kind überprüft. Und ich sage so, und das 10-mal am Tag. Also ist, das CTG ist auch für mich nicht lustig, fürs Kind nicht lustig. Es ist auch total viel verrutscht, weil sie noch so klein war. Also eigentlich eher mühsam. Ja. Genau. Im Endeffekt haben wir dann ausgemacht gehabt, dass wir Kaiserschnitt ansetzen für 26 plus 0, weil halt eigentlich keine Entzündungswert oder irgendwas da waren. Und sie gemeint haben halt, bis zur 26. Woche entwickelt sich das Kind halt noch regelmäßig und ab der 26. Woche ist es jetzt nicht mehr so viel, da ist es halt wichtig, das Kind eigentlich zu holen. Da macht die Entwicklung nicht mehr so viel aus. Da ist die Wahrscheinlichkeit einfach zur Infektion insgesamt höher, als dass sich das Kind noch entwickeln würde.
Hat sich denn Fruchtwasser nachgebildet in der ganzen Zeit?
Nein.
Okay.
Nein, also es war immer, also man hat schon, ja, es war immer wieder so eine kleine Blase mit Fruchtwasser da, aber in Wirklichkeit ist die ganze Zeit Fruchtwasser und Blut durchgeronnen.
Okay.
Das war halt auch so, ja, semi-angenehm.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und die Entscheidung zum Kaiserschnitt war dann einfach, weil sie bei 26 plus 0 einfach noch sehr klein ist und dann eventuell die Geburt nicht so gut übersteht.
Was so genau weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Es war irgendwie von Anfang an klar, dass es ein Kaiserschnitt ist, außer wenn es spontan Wehen einsetzen sollten. Und ich glaube, selbst dann war er nicht glücklich damit, weil er gemeint hat, es ist ja kein Fruchtwasser da. Und gedacht habe, ja, aber andere Kinder haben auch kein Fruchtwasser, wenn sie auf die Welt kommen, wenn die Blase zuerst platzt. Aber da ist es nie ganz erklärt worden. Es war mir aber auch relativ egal. Also es war für mich okay, dass es ein Kaiserschnitt ist. Das Einzige, was mich rausgeschmissen hat, war, dass ich nicht bedacht habe, dass ich natürlich mit einem Kaiserschnitt beim Geburtshaus rausfall. Und das war für mich eigentlich der Weltzusammenbruch, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt einen Kaiserschnitt habe, habe ich halt für alle anderen Kinder nicht mehr die Möglichkeit. Wo dann auch die Schwestern irgendwie geglaubt haben, dass ich mit dem Kaiserschnitt ein Problem habe. Aber im Endeffekt ist es darum gegangen, halt, dass ich für die Zukunft halt das schon abhaken kann. Genau.
Ja, und das ist ja auch der emotionale Punkt, an dem du jetzt gerade bist. Und da werden wir zum Schluss nochmal ein bisschen drüber sprechen. In der ganzen Zeit, wo du im Krankenhaus warst, waren da deine Hebammen aus dem Geburtshaus für dich da?
Ich habe ab und zu telefoniert, aber es war jetzt nicht für mich auch nicht wichtig. Also ich habe dann in Mödling halt noch probiert mit Globuli, was ich halt nehmen kann in die Richtung, dass ich dort was mache. Aber ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich habe für mich nichts gebraucht, nicht unbedingt. Ja, weil was, genau, da ging es nur eben darum, dass man eben vielleicht schaut, den Kaiserschnitt zu vermeiden. Aber das geht dann natürlich auch nur, wenn die Wehen von selber einsetzen. Das kann, ist ja nichts, was ich jetzt unbedingt wirklich beeinflussen kann.
Ja, und in dieser Zeit, bevor sie dann geboren worden ist, deine Tochter, ging es da immer darum, in welchem Zustand sie zur Welt kommen wird? Und ja, wie wurdest du oder wie wurdet ihr als Paar da auch darauf vorbereitet, was euch dann erwartet bei einem Kaiserschnitt bei 26 plus 0?
Also im Endeffekt war dann ein Termin angesetzt. Also es hat von Anfang an geheißen, es kann eine Kinderärztin vorbeikommen und das mit uns besprechen. Wo ich dann irgendwann gemeint habe, ja, langsam wäre es nett, wenn wer kommt, weil es hat geheißen, es kann wer kommen, aber es war bisher halt noch keiner da. Das war eben in der 24. Woche dann, die auch gemeint hat, wir können uns die Frühchenstation anschauen, wo ich gesagt habe, das will ich jetzt eigentlich noch nicht, das war ein Freitag, wo wir dann irgendwie ausgemacht haben, okay, am Sonntag schauen wir uns das an, aber ich weiß nicht, ob ich, da war ich so, ich weiß nicht, ob ich wirklich kleine Babys mit Verkabelungen sehen will schon oder ob ich das brauche. Das war für mich irgendwie nicht so, oder halt, sie hat sofort angeboten gehabt, wo ich gesagt habe, ja, jetzt gerade nicht, das hat irgendwie nicht so gepasst gehabt. Genau. Und dann war am nächsten Tag der Kaiserschnitt. Also da war ich froh, dass wir die Kinderärzte geholt haben. Ja, aber sie haben im Prinzip gesagt, sie wissen halt nicht, was rauskommt. Es kann halt sein, dass sich die Lunge gut entwickelt und alles passt. Oder es kann halt sein, dass ein Kind mit Behinderungen auf die Welt kommt. Es kann sein, dass halt irgendwas, ja, also von bis einfach, dass alles offen steht. Auch, dass man sich dann immer noch entscheiden kann, okay, wenn es jetzt gerade gesund ist, dass man dann vielleicht, wenn es jetzt irgendwie zu starke Behinderungen hat, immer sich noch entscheiden kann, dass man Geräte abschaltet. Aber es war, ja, das Feld halt komplett offen, weil sie es ja selber nicht gewusst haben. Es ist ein MRT gemacht worden, wo es eigentlich nicht schlecht ausgeschaut hat. Aber ja, das kannst halt, genau, nie so wirklich sagen, wie sich es dann halt wirklich entwickelt, wenn es dann da sind.
Wie war dieser Kaiserschnitt für dich?
Ich habe dann am Samstag in der Früh, Samstag ist natürlich auch ein toller Tag, weil keiner von den Ärzten da ist, die einen die ganze Zeit kennen, weil unter der Woche Montag bis Freitag ist das Stammpersonal, am Wochenende ist so quasi, ich habe ja schon alle Ärzte gekannt, ich war ja schon seit 4 Wochen im AKH, den hatte ich natürlich noch nicht gekannt, eh klar. Habe ich nach der Visite starke Blutungen gehabt, so stark war es vorher nicht, wo es mich dann gleich sofort zusammengepackt haben und in den Kreißsaal gebracht haben oder halt in dieses Vorbereitungszimmer. Und ich war noch so, ah oh, ja, ich komme schon noch zurück. Ne? Ja. Dann haben sie Magnesium gemacht, um beim Kind keine... dass keine Gehirnblutungen, also dass keine Krämpfe beim Kind stattfinden. Das war, glaube ich, das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Das war... Ich habe eine halbe Stunde lang Magnesium hochdosiert zugeführt bekommen. Ich habe gedacht, ich verbrenne da liegend. also wirklich mit Eiswürfeln und Kühlbags und im Mund. Und normalerweise isst man da früh dann auch nicht. Also ich habe mich dann auch erbrochen. Also das war wirklich die schlimmste halbe Stunde insgesamt. Also das war wirklich, wirklich grauslich. Weil einfach so heiß ist und alle Schleimhäute, der Mund brennt, egal, der ganze Körper einfach viel zu heiß ist. Genau, die Blutungen haben dann nachgelassen, aber sie haben halt dann trotzdem gemeint gehabt, ja, Kaiserschnitt wäre halt einfach sinnvoll. Da waren wir halt 24 plus 4. Und sie eigentlich quasi gemeint haben, wenn wir das nicht jetzt machen, dann halt in ein paar Tagen wieder sein wird. Also ob wir es quasi jetzt machen oder in 2 Tagen auch schon wurscht ist. Genau.
Und war dein Mann bei dir zu der Zeit oder konnte er noch rechtzeitig dazukommen?
Ja, der Sohn war Gott sei Dank auf einem Mittelalterfest. Und sie wollten gerade anfangen bei uns zum Arbeiten. Und er ist dann gekommen, also noch bevor ich überhaupt in den Kreißsaal gekommen bin, war er ja noch da. Da war dann noch eben in Vorbereitungen und ja, alles drum und dran, was halt gemacht wird. Genau.
Okay, ja, wie hast du dann den Kaiserschnitt selber erlebt?
Das war eigentlich voll okay. Mir ist zwar, also mir war die ganze Zeit schlecht von den Mitteln, aber da haben sie gesagt, sie haben es schon irgendwie voll aufgedreht, aber so genau weiß ich auch nicht mehr, was da geben sie da ja irgendwas, was da eben nicht so schlecht ist. Ich habe auch nicht mitbekommen gehabt, dass es startet. Ich dachte die ganze Zeit, okay, sie haben schon gesagt gehabt, sie schmieren jetzt mit einem Desinfektionsmittel ein und haben halt getan und Ding und man dachte, ja, eh. Und dann hat es geheißen, oh, schauen Sie mal, das Kind kommt schon. Also, okay, gut, das heißt, ihr habt schon gestartet gehabt. Aber es war irgendwie die Stimmung auch, ich weiß noch, sie haben sich über Schokolade und Orangenschokolade unterhalten und ich mir gedacht habe, okay, so schlimm kann es nicht sein, solange die Leute fröhlich sind und irgendwie noch normal sich halt unterhalten und plaudern. Also es war eigentlich war es nett. Ich meine, nichts, was ich wieder machen wollen würde, ein Kaiserschnitt, aber trotzdem war es okay. Genau. Ja, und dann kam schon das Kind so quasi vorbeigeflogen. So, okay, schauen Sie schnell nach rechts, da kommt das Kind. Und dann, genau, war sie da.
Wie ging es dann weiter in den nächsten Tagen?
Ja, das Anfangding war eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, weil der Abgar war bei 7,99. Also jetzt gar nicht so tragisch, aber es hat sich halt dann in kürzester Zeit dann doch ziemlich verschlechtert gehabt. Mein Mann hat sie dann auch noch direkt am Arm nehmen dürfen, bevor sie irgendwas gemacht haben, weil es eigentlich nicht so schlecht ausgeschaut hat. Ich habe sie dann erst ein bisschen später gesehen, da ist sie dann aber schon, ich glaube, sediert, aber es war schon ruhig. Ja, dann halt aufs Zimmer oben. Nächster Tag runter auf die Neonatologie, wo sie natürlich bleiben musste. Das war für mich also auch ein mühsamer Tag. Ich hatte nur so dieses langärmelige Geburtshaushemd an. Es gab keine kurzärmeligen. Es war schon Mai. Es war extrem heiß. Du darfst ja dort keine Fenster öffnen. Es könnte ja jemand rausspringen. Du kannst die Zimmer nicht regulieren. Und man musste auf der Neonatologie unten so Plastikmäntel drüber ziehen, auch ganz ärmelige, einfach um keine Keime aus dem Krankenhaus auf die Station zu bringen. Also es war mir selber heiß, es war in diesem Raum heiß, wo die Kinder liegen und ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde bei ihr ausgehalten. Dann war ich vom Kreislauf, obwohl ich gesessen bin, einfach schon so hinüber, dass sie mich halt dann wieder rückgebracht haben. Genau. Ja, sie war dann von Anfang an, hat sie Relaxantien bekommen. Also einfach damit sie nicht so viel bewegt, sondern die Energie halt einfach in den Körper steckt und nicht in die Bewegung. Ja, wir sind auf 100% Sauerstoff gefahren, das hat sich eigentlich auch nie verbessert. Also ich habe mein Kind nie bewegend gesehen, weil die Relaxantien sind dann irgendwann abgesetzt worden. Und dann waren die Ödeme so stark, dass sie sich auch nicht mehr bewegen konnte. Also ich habe, man sieht die ganze Zeit halt nur das Kind in dem Ding drinnen gesehen. Ich habe dann wirklich, ich habe ja dann ein Buch genommen und jeden Tag vorgelesen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, was ich... Du sitzt halt daneben, du kannst nichts machen. Auch Berührungen war es halt dann teilweise schon so, dass halt von der Herztätigkeit, also einfach für sie ein Stress war. Das heißt, rausnehmen konnten wir sie auch nicht. Und ja, irgendwie Gespräche mit einem winzigen Kind zu führen, ist jetzt auch nicht so unbedingt das, was man halt die ganze Zeit macht. Also ich habe mir dann tatsächlich einfach ein Buch genommen und halt jeden Tag vorgelesen. Genau.
Wie schön, dass du wenigstens das machen konntest.
Ja, im Prinzip muss man dann halt irgendwas für sich selber finden, womit man halt was machen kann. Mir war es auch ein bisschen, sie war mir halt ein bisschen zu optimistisch auch irgendwo. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, was man selber für ein Typ Mensch ist. weil es oft so in die Richtung war, ja, die Nacht war heute so super und so toll. Und ich mir dachte, okay, vielleicht haben wir vom Sauerstoff runter können oder irgendwas. Im Endeffekt hat es nur geheißen, ja, sie ist halt nicht gestorben in der Nacht. Was aber für mich nicht unbedingt heißt, dass es eine tolle Nacht war. Also das war halt einfach so, okay, sie hat halt die Nacht jetzt nichts. Es war kein Kreislaufzusammenbruch oder irgendwas. Also das hat im Prinzip diese tolle Nacht geheißen. Und ich dachte halt einfach immer, gut, es ist halt jetzt wirklich irgendwie ein Fortschritt gewesen oder wir haben irgendwas zurückfahren können oder weiß nicht, irgendwas machen. Aber ja, war halt nicht der Fall. Genau.
Wie lange hat sie gelebt, bevor ihr euch entschlossen habt, die Geräte abzustellen?
Ein Monat lang. Es war halt dann auch, also sie sind eh schon vorher dann auf uns zugekommen, wo ich dann gesagt, ich hätte gern, also ich habe dann den 20.06. quasi ausgesucht, weil ich gesagt habe, sie wäre einfach so ein Monat, sie ist am 20.05. auf die Welt gekommen. Und am 20.06. genau, haben wir uns dann, also da haben wir schon vorher beschlossen gehabt, dass wir da dann abschalten werden. Es war auch nicht klar, es hat sich halt dann alles, das Herz war zu groß, weil das Herz zu viel Kraft braucht, um das Blut durch die zu kleine Lunge durchzubringen. Das heißt, wir haben dann Lunge zu wenig, Herz zu viel. Dann waren die Ödeme, im Prinzip hat von Anfang an auch nicht der Output vom Hahn gepasst. Sie hat dann eben die Ödeme so stark gehabt. Das war aber für mich auch zum Schluss, ich habe eine Heilmassage-Ausbildung gemacht. Das heißt, ich habe zum Schluss dann halt Bio-Lymphdrainage gemacht. Das war für mich irgendwo auch so ein Ding, wo ich sage, okay, ich kann wenigstens irgendwas machen. Ja, aber war halt ja trotzdem schwierig. Aber wir haben dann am Montag noch eine Notaufe gemacht, wo alle dabei waren. Den Sohn habe ich bei der Tagesmutter lassen, der aber dann jetzt tatsächlich quasi selber entschieden hat, beim Geräteabschalten dabei zu sein, weil er am Tag, am Dienstag in der Früh Fieber hatte. Er hat sonst nichts gehabt. Das war auch nur, glaube ich, einfach eben dieses stressbedingt oder er weiß, dass halt was passiert. Somit ist uns nichts anderes übergeblieben, als ihn mitzunehmen. Genau. Wobei das für mich, glaube ich, auch irgendwo nett war, weil die Schwester, die uns da betreut hat, war selber früher Kindergartenpädagogin. Die hat sich halt mit ihm beschäftigt und mit ihm gespielt und gesungen. Und das war irgendwie schon nett, weil er halt doch fröhlich und glücklich war und wir halt nebenbei die Geräte abgeschaltet haben. Und trotzdem hast du irgendwie was Fröhliches oder halt irgendwie lächeln können, wenn du das Kind angeschaut hast, das halt gerade, genau, Spaß hat oder halt, ja,
Was
ein
Lebendiges
Kind
war.
ist. Genau.
Ich sage, was ihr hattet durch euren Sohn einfach die Lebendigkeit auch im Raum,
Genau, ja.
obwohl zeitgleich eure Tochter gestorben ist.
Ja.
Wie war die Zeit danach für dich? Das Verarbeiten dessen, was dort passiert ist, vielleicht auch die Frage nach dem Warum. Also ich vermute, dass eigentlich nicht das Ödem, Entschuldigung, das Hämatom vom Anfang an der Schwangerschaft da wahrscheinlich einen großen Einfluss drauf gehabt hat.
Es weiß bis heute keiner. Der erste Arzt, der drinnen ist, hat mir damals gesagt gehabt, dass es sein kann, dass eben durch das Hämatom Keime reinkommen, dass deswegen die Fruchtblase platzt. Allerdings wurde bei mir nie was gefunden. Weil man hätte das ja beim Abstrich dann eigentlich finden müssen, die 2 Tage später. Es wurde aber nichts gefunden. Aber ich weiß auch nicht, nachdem der Blasensprung ja 2 Tage vorher war, wie lange sich sowas hält, ob man das wirklich hätte finden müssen. Ja. Keine Ahnung. Aber es war für mich nachher eigentlich fast. Wir haben in dem Jahr noch die Hochzeit von einer Schwester gehabt. Und das war irgendwie trotzdem, ich glaube, dieses eine Monat oder halt vor die Phase auch schon, dass man sich trotzdem darauf vorbereiten kann, dass es halt vielleicht nicht ist. Wobei ich ehrlicherweise damit gerechnet hatte, okay, wenn ich es bis zum Kaiserschnitt schaffe, dann haben wir es geschafft, wenn sie drinnen bleibt bis dahin. Also ich habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass es nachher dann noch schief gehen könnte. Aber trotzdem, das eine Monat Spital war einfach kräftezehrend. Mit dem alle 2 Stunden abpumpen. Am Vormittag habe ich den Kleinen eben weggebracht. Dann bin ich nach Wien gefahren, wieder abpumpen, zurück. Hab den abgeholt, habe nichts unternehmen können, weil man alle 2 Stunden ja abpumpen sollte. Und es war nachher irgendwo trotzdem so ein bisschen Punkt der Erleichterung da, dass man halt jetzt wieder irgendwas machen kann und nicht nur irgendwie so gebunden ist und halt ja, einen gezwungenen Tagesablauf hat. Ja.
Wie ging es dir mit der Kaiserschnittnarbe und der Heilung?
Ja, es hat schon 1, 2 Monate lang prinzipiell wehgetan. Ich habe auch im Endeffekt kein Wochenbett gehabt. Ich war genau die 7 Tage im Spital. Da haben sie auch gemeint, sie können mich ja schon Anfang der Woche, also nach den 3 Tagen entlassen. Und ich habe gesagt, ganz toll, klar, ich würde gerne die vollen 7 Tage da bleiben, weil ich fahre sicher nicht nach 3 Tagen heim, weil wie soll ich wieder ins Spital kommen dann? Ist aber eigentlich prinzipiell gut abgeheilt. Ich habe dann auch Narbenbehandlung gemacht gehabt. Und da hat es aber auch geheißen, nachdem ich ja keine Wehen hatte und quasi ins normale Fleisch ohne Kontraktionen geschnitten worden ist, dass es halt auch leichter abheilt. Ich habe auch mit der Narbe selber nie ein Problem gehabt anzufassen oder sonst irgendwas. Also das war für mich alles okay im Endeffekt. Ja.
Schön, wenigstens das.
Ja, es hätte noch gefehlt, aber ja, genau.
Ja, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr euch entschieden habt, dass ihr wieder schwanger werden wollt?
Also im Endeffekt haben wir, also es war klar, dass wir Kinder wollen, auch weiterhin. Das, man soll ja ein Jahr abwarten nach Kaiserschnitt, wegen der Narben, also dass die Narbe sich gut abhält, bis man wieder schwanger wird. Auch wegen der Risiko, weil ich glaube, wenn man zu schnell schwanger wird, wird es dann wieder automatisch ein Kaiserschnitt, was ich nicht haben wollte. Und der eigentliche Punkt, auf den wir gewartet haben, war, dass sie uns allen 3 Blut abgenommen hatten, um das anzuschauen wegen irgendeiner erblichen Belastung, weil sie bei ihr was im Blut gefunden haben, aber das nicht ganz klar war, dadurch, dass sie Blutinfusionen und Blutkörperchen bekommen hat, das nicht ganz klar war, ob das jetzt wirklich von ihr ist oder halt zugeführt wurde. Da hat es geheißen, ja, das kann ein bisschen länger dauern. Ja, was ist dieses ein bisschen länger? Ich dachte, es ist so ein halbes Jahr. War es dann tatsächlich nicht. Beziehungsweise sie haben es auch dann nicht gefunden, die Ergebnisse. Es war dann irgendwann im März, glaube ich, wo es dann geheißen hat, ja, sie müssen jetzt nachfragen, weil es sollte eigentlich schon da sein, aber sie ist noch immer nicht da. Also okay, dann war es irgendwie schon 3-4 Wochen bei denen im Haus. Dann habe ich noch einen Termin ausmachen müssen. Um das zu besprechen, was in diesem tollen Befund drinnen steht. Da waren natürlich dann auch wieder keine Termine. Dann ist ein Termin abgesagt worden, weil die Chefärztin das bespricht und die spontane Operation war. Das heißt, wir waren dann mit dieser Besprechung am 8.8., also mehr als ein Jahr quasi später, nachdem das Blut abgenommen wurde. Und eigentlich, das war für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen auf das warten, weil ich weiß nicht, wenn da jetzt, ich meine, es war ja bei ihr klar, es ist die Lunge und das hat mit dem Blasensprung zu tun. Aber trotzdem, wenn da jetzt erblich irgendwas drinnen ist, würde ich es halt gerne wissen, bevor ich jetzt in eine neue Schwangerschaft reingehe, weil ich mir das gern einfach vorher überlegen wollen würde. Genau. Also waren wir im 8.8. im Spital, da ist dann nichts festgestellt worden, oder halt so Kleinigkeiten, die hätten wir am Telefon auch besprechen können, da hätte ich ehrlich nicht auf einen Termin warten müssen. Also es war ein bisschen komisch, auch weil die Informationen, die sie hatten, ich habe jetzt den Befund bekommen, da steht zum Beispiel ein falsches Sterbedatum von ihr drinnen. Und ich auch sage, ich meine, Leute, die hat auch gar nicht gewusst, warum wir kommen, woher wir kommen, was die Vorgeschichte ist, obwohl ja alles aus dem AKH im AKH liegen muss. Also es war irgendwie ein bisschen komisch halt. Genau. Die habe ich aber dann gefragt gehabt, weil ich habe eigentlich nach dem Kaiserschnitt permanente Schmierblutungen gehabt, extrem starke Regelblutung und auch unregelmäßige Zyklen. Die hat man dann eben gleich was verschrieben gehabt, weil man dachte, dann erspare ich mal den Frauenarzt. Genau. Das habe ich dann 1,5 Wochen genommen und 1,5 Wochen später war ich dann schwanger.
Genau. Okay, hat dann sehr schnell geklappt. Wie war das für dich? Schwangerschaft nach Verlust kann, glaube ich, einerseits eine große Freude sein, aber gleichzeitig auch ein großer Stressfaktor.
Es ging tatsächlich eigentlich gut oder geht auch noch immer gut, weil ich einfach keine Blutungen hatte. Also ich glaube, wenn ich Blutungen gehabt hätte, hätte das anders ausgeschaut. Aber nachdem die Blutungen ja bei mir der Auslöser waren und das auch bis zum Ende eigentlich nicht festgestellt worden ist, was da geblutet hat, nachdem das weggefallen ist, der Punkt war auch kein Problem. Ich meine, ich habe schon dezente Panik auch vor den Ärzten gehabt, was aber nochmal, ich habe nach der Schwangerschaft, sie ist im Mai verstorben und ich habe dann im November Atemprobleme gehabt, wo ich eigentlich nur ein Asthmaspray wollte, weil bei mir das immer so ist und ich brauche einfach halt das Rezept für den Asthmaspray. War ich bei meiner Hausärztin, die mich angeschaut hat und ins Spital geschickt hat mit der Rettung. Und das war, ja, die hat sich auch nicht so interessiert gehabt, was die Vorgeschichte ist oder irgendwas. Die hat mir dann eingeredet gehabt, das ist irgendwie Herzmuskelentzündung und Wasser in der Lunge. Ich glaube, ich war um 4 bei ihr. Sie haben mich da mit dem Krankenwagen abgeholt, weil ich auch gesagt habe, ich würde gerne noch kurz heimgehen oder selber fahren. Nein, das kann sie nicht, obwohl der Hausarzt bei mir 5 Meter entfernt ist. Im Spital dann auch nur gelegen, Ewigkeiten. Dann sind sie mal draufgekommen, sie haben einen Befund verschmissen, sie müssen das noch einmal schicken, das Blut, und nochmal das Blut untersuchen lassen. Und im Endeffekt bin ich um 11 Uhr aus dem Spital rausgegangen mit einem Rezept für einen Asthma-Spray. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist halt mühsamst.
Und seitdem war es halt. Du hast einfach sehr viel schon mitgenommen, was so Krankenhaus- und Ärzte-Geschichten angeht, wo einfach wahrscheinlich auch einfach eine Traumatisierung da ist.
Ja, es war ab dem Punkt dann halt auch echt schwierig, zum Arzt zu gehen. Also ich meine, vom Blutdruck auch. Der Blutdruck ist jedes Mal in der Höhe gewesen. Na, ich war jetzt in der Schwangerschaft auch mit der Lungenentzündung, wo sie dann auch gesagt haben, ja, sie überlegen, mich ins Spital zu schicken. Und ich auch gesagt, Leute, wenn möglich, würde ich gern drauf verzichten. Also, aber die haben auch dann alles dort gemacht und geschaut. Und der Blutdruck ist dann auch wieder runtergegangen. Aber im ersten Moment, der Blutdruck einfach von der Panik her, war halt viel zu hoch. Aber das musst du halt einmal erklären. Aber da musste auch jemand zuhören. Ja.
Ja, weil natürlich hoher Blutdruck in der Schwangerschaft immer sofort Präeklampsie Gefahr ist oder die Alarmglocken angehen wegen einer Präeklampsie.
Weil bei der Frauenärztin, ja.
Das alles mal zur Seite. Wie hast du dich für einen Geburtsort ursprünglich entschieden in deiner jetzigen Schwangerschaft?
Genau, naja, nachdem ja klar war nach dem Kaiserschnitt, war ja im Prinzip klar, dass ich im Prinzip nur die Möglichkeit habe zwischen Spital und Hausgeburt.
Genau, dazu müssen wir vielleicht sagen, für die, die jetzt hören, denen das nicht klar ist, in Österreich gibt es meines Wissens nach kein einziges Geburtshaus, die Zustand nach Sektio-Geburten anbieten, also eine außerklinische Geburt im Geburtshaus nach einem Kaiserschnitt. Und es gibt aber Hausgeburtshebammen, die das bis vor kurzem angeboten haben, oder halt die Krankenhausgeburt.
Genau, da haben wir jetzt auch dann also lang überlegt, also im Prinzip habe ich mich dann am Anfang war es schon so, Hausgeburt, ja, will ich das wirklich? Und dann haben wir gedacht, ja, aber es macht halt zum Geburtshaus jetzt nicht so viel Unterschied, weil es ist eigentlich genau das Gleiche, nur dass ich halt bei mir bin und nicht in einem anderen Haus. Ich habe mich dann aber eigentlich entschieden, nicht in meinem Haus die Hausgeburt zu machen, sondern bei meiner Schwester. Allein des Aufräumens willen. Und ich sagte, ich schaffe das nicht, die Wohnung 2 Wochen vorher nachher sauber zu halten oder halt in dem Zustand, wie ich es einfach gern hätte für mich selber. Genau, so war der Plan, halt zu ihr zu gehen. Genau. Und dann kam halt dieses wunderbare Urteil, und worauf mich dann meine Hebamme eben angerufen hat und mir mitgeteilt hat. Also es war am Montag ist die Margarete verurteilt worden, noch also nicht rechtskräftig. Und daraufhin wurde halt allen nahegelegt, dass sie die Frauen mit Kaiserschnitt keine Hausgeburt machen dürfen. Und ich habe mir noch überlegt gehabt am Dienstag, ob ich mal bei meiner Hebamme anrufen soll. Ich mir gedacht, nein, ich warte halt einmal, ich weiß nicht. Und genau, am Donnerstag hat sie mich dann angerufen und gesagt, ihr ist das halt einfach zu heikel. Ihr ist auch die zweite abgesprungen, weil sie machen das im Prinzip bei eh nie alleine in Hausgeburt. Meistens sind sie zu zweit. Und ich soll halt schauen, was für mich passt, oder ich muss mir halt was anderes überlegen. Genau.
Kannst du ganz kurz sagen, in welcher Schwangerschaftswoche du jetzt gerade bist, beziehungsweise wie weit warst du, als du diesen Anruf bekommen hast?
29. 30. Woche. Was natürlich, ich meine, es geht gerade noch, aber zum Beispiel für irgendwas Größeres in Wien, weil AKH hätte ich wieder gehen können, weil sie gemeint haben, sie würden mich weiter betreuen. Wenn wieder was ist, auch quasi, wenn es keine Notfallschwangerschaft ist, weil AKH nimmt ja im Prinzip nur Schwangerschaften, also außergewöhnliche Schwangerschaften an. Die machen ja fast keine normalen Schwangerschaften.
Das ist so ein bisschen das stimmt nicht ganz.
Sie machen einen gewissen Prozentsatz, aber man muss schon, glaube ich, um reinzukommen, jemanden kennen, der jemanden kennt oder halt schon eine Vorgeschichte haben oder sich's gut stehen mit irgendwem oder.
Man braucht, um sich beim AKH anzumelden, wenn man keine Risikoschwangerschaft ist, braucht man eine Überweisung vom Gynäkologen. Und ich war im AKH als Backup angemeldet für meine Hausgeburt, einfach weil es das nächstgelegene Krankenhaus ist. Und ich, ehrlich gesagt, mir so ein bisschen auch egal war, welches Krankenhaus, weil ich wusste, dass wenn ich im Krankenhaus lande, dann wird es bei mir sowieso ein Kaiserschnitt. Und dann dachte ich, dann will ich eigentlich gerne im AKH sein, wo sie routinemäßig 40% Kaiserschnitte haben, weil sie es einfach die ganz durch, also weil sie einfach trainiert sind, durch die Kaiserschnitte. Und mein damaliger Gynäkologe hatte auf die Überweisung draufgeschrieben, aufgrund vorheriger Geburtserfahrung.
dadurch war ich drin. Also,
man kommt, aber es ist jetzt nicht so. Ich glaube, man kann sich jetzt, man braucht aber zumindest das vom Gynäkologen. Aber genau, ich habe mich im Prinzip auch in Niederösterreich halt einfach nur angemeldet gehabt, weil ich dachte, eben genau das Gleiche, was du gesagt hast, wenn die Hausgeburt schief läuft, läuft es dann wahrscheinlich eh auf irgendwas raus und somit ist komplett wurscht, wo du halt hingehst. Ja, jetzt muss ich mir das Spital halt genauer anschauen. Genau, jetzt habe ich im Prinzip letzte Woche auch ein anderes Spital angeschaut. Mein Hauptproblem ist eigentlich, was ich mit meinem Kind mache.
Weil der einfach 5 Wochen, also der war damals 2. Und ich war halt einfach 5 Wochen im Spital und das Kind ist halt verstorben und das weiß auch. Und dem habe ich halt ehrlich versprochen gehabt, eine Hausgeburt oder dass wir halt zu Hause sind und er kann entweder dabei sein oder halt schläft halt, was auch immer halt gerade der Fall ist. Und wie ich dem jetzt mitgeteilt habe, dass ich ins Spital gehen muss, hat er halt auch angefangen zu weinen. Und eigentlich geht's mir gar nicht um mich selber jetzt im Großteil, sondern es tut mir einfach mehr weh, dass er da jetzt halt irgendwie umfällt. Weil klar, für den Mann die 5 Wochen ohne Mutter mit 2 Jahren halt auch super belastend. Weil wir haben dann auch, also er hat mich am Anfang im Spital besucht gehabt. Was aber dann jedes Mal komplett eskaliert ist, wir halt heimgehen hat müssen. Und im AKH habe ich dann halt nur mehr der Nachtgeschichten vorgelesen und halt aufgenommen. Wir haben Video telefoniert, weil das einfach besser funktioniert hat. Weil dann hat er wieder weglaufen können und spielen, aber es war nicht dieser Abschiedsschmerz. Und für den muss ich halt jetzt schauen, was wir machen. Ja, ob ich ihn betreuen lasse von meiner Mama oder was ich halt, genau, was wir halt tun.
Ja, das tut mir so unglaublich leid für dich, dass du jetzt in dieser Situation bist. Ich war ja vor fast 1,5 Jahren eigentlich in der gleichen Situation. Damals war die Geschichte noch nicht raus in den Medien und alle haben drüber geredet. Aber mir ging es halt auch so, dass ich in der 20. Woche schwanger war und dann musste mir damals die Margarete absagen. Und ich kenne dieses Gefühl einfach so gut, dass man auf einmal dasteht und denkt, wirklich, fuck, ich habe keinen Einfluss darauf, gerade was geschieht und wie ich, wo ich gebären kann, wo ich gebären möchte. Und das hat ja jetzt bei dir gerade, es spricht ja medizinisch, außer dass du eine Narbe auf deinem Uterus hast, nichts gegen eine außerklinische Geburt. Wenn die Menschen, die gerade hier in Österreich diese Entscheidungen treffen und die Wahlfreiheit der Frauen, wo sie gebären möchten, die einschneiden, wenn die das jetzt hören würden, was würdest du denen gerne mitteilen?
Ja, das eben, genau. Es ist halt im Prinzip das Recht, dass ich mich entscheiden kann, fällt halt komplett weg. Es ist keine Möglichkeit mehr, aus ins Spital zu gehen, mich dort dem auszusetzen, was halt die Ärzte machen. Es ist auch jetzt super schwierig, auch in der Situation, wie soll ich jetzt zum Beispiel noch eine Wahlhebamme finden? Dazu kommt noch, es gibt nur eine Begleitperson im Spital. Und das ist halt super schwierig. Ich kann nicht sagen, ich nehme einen Mann mit dem Kind mit, weil das funktioniert nicht. Ich kann auch keine Hebamme jetzt in dem Sinn mitnehmen, weil dann wieder mein Mann wegfällt oder ich muss mich entscheiden. Ich kann niemanden mitnehmen, der sich auskennt. Es ist halt jetzt komplette, im Prinzip Auslieferung halt irgendwo hin, wo man halt nicht hin wollte.
Ganz kurz, ich glaube, du meintest gerade Doula, nicht...
Also Beleghebamme oder halt Doula.
Genau, also ich meine, du könntest ja eine Beleghebamme haben und deinen Mann, aber ja, du könntest zusätzlich zu deinem Mann zum Beispiel nicht noch eine Doula haben.
Ja.
Deine Mutter oder
aber eben Beleghebamme jetzt noch zu finden, ist halt auch einfach eher utopisch oder halt schwierig. Und es ist halt alles in allem jetzt gerade super schwierig. Und weil auch sicher viele Frauen betroffen sind, die jetzt zurücklegen müssen, auch sicher einige, die weiter sind als ich, die nochmal schwieriger dran sind, irgendwas zu finden. Und ja, man hat es halt, ich hatte das halt nicht ausgesucht. Und wir sind jetzt gezwungen, das zu machen, was uns das System vorschreibt. Und nicht das, was wir selber wollen. Ja.
Ja, ich kriege Gänsehaut und ich hoffe wirklich für dich und für alle anderen Frauen, die jetzt gerade in dieser Situation sind, dass es für euch ein gutes Ende, einen guten Ausgang gibt. Also ich hatte damals das Glück, dass ich in der 36. Schwangerschaftswoche dann doch noch eine Hebamme gefunden habe, die mich zu Hause begleitet hat. Und ich glaube, von meinem Gefühl her gerade wird es jetzt in den nächsten Wochen, Monaten Jedenfalls, bis das Berufungsverfahren zu Ende ist, erstmal keine Hausgeburten mit Status Postdeck zu geben. Und ich glaube, dass gleichzeitig, dass ja nicht nur dieses Status Postdeccio-Thema betroffen ist, sondern auch andere Hochrisiko, und ich sage Hochrisiko in Anführungszeichen, oder Risikoschwangerschaften, Frauen mit einem hohen Body Mass Index, Frauen, die sich ganz bewusst entscheiden, den UGTT, also den Schwangerschaftsdiabetes-Test, nicht zu machen, dass da einfach gerade so viele Sachen sind, wo die Hebammen gezwungen sind, Frauen abzugeben, weil die Hebammen letztendlich nicht das gleiche Schicksal erleiden wollen wie die Margarete.
Ja, es ist halt jetzt einfach ein kompletter Rückschritt in dem, was wir können und wollen. Ich meine, es gibt, glaube ich, in vielen anderen Ländern, wo eigentlich eine Hausgeburt was Normales ist oder ein Geburtshaus, was bei uns eh schon nicht ist. Und es gibt diese Institutionen und jetzt machen wir diese Institutionen eigentlich auch noch kaputt durch Regeln, die nicht relevant sind, weil der Kaiserschnitt hat halt einfach nichts damit zu tun oder es hat halt nicht bei jedem, so wie bei mir, der Kaiserschnitt war nicht aufgrund von irgendwas, was mit mir zu tun gehabt hat im Endeffekt. Also es gibt genug Ausnahmen, die man machen kann, könnte. Ja.
Ja.
Und im Spital ist ja die Spontangeburt schließlich auch erlaubt, aber ich sitze halt im Spital. Ne?
Ja, und das ist halt ein Unterschied, ob man zu Hause oder in einem Umfeld, wo man sich wohlfühlt und sicher fühlt, gebären kann, oder ob man in einem Umfeld ist, in dem man eigentlich gerade nicht sein möchte. Ja. Marianne, vielen lieben Dank, dass du uns deine Geschichte so ausführlich erzählt hast, und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Das waren die Geburtsgeschichten von Marianne. Wie immer, wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich über deine Unterstützung freuen. Am meisten hilft mir die finanzielle Unterstützung auf buymeacoffee.com/Geburt. Aber auch den Podcast abonnieren oder eine Sternebewertung hinterlassen ist natürlich total hilfreich und wird dankend angenommen. Vielen Dank und bis nächste Woche.